Zwei Kerle diskutieren. Nicht über die blamablen Leistungen von VfB Stuttgart gestern Nachmittag. Da gibt es nichts zu diskutieren, da kann man nur weinen. Sie diskutieren über Jesus. Aber nicht beim Kerzenlicht einer Teestube, sich wärmend am Teepott, Wasserträgermusik im Hintergrund, so leise. Das ist auch schön. Und da ist schon manchem ein Teelicht bei aufgegangen, bei solchen Gesprächen. Die beiden Kerle, von denen ich berichten will, hatten eine Diskussion in einer Situation, die wir hoffentlich alle miteinander nie erleben werden. Das war furchtbar. Sie stanken nach Blut und Schweiß und nach Kot des Todeskampfes. Man hatte sie aufgehängt an zwei Pfählen und die Luft ging ihnen aus. Was diskutiert man da noch, wenn einem die Luft ausgeht? Da macht man keine überflüssigen Worte mehr. Da hat man keinen langen Atem für irgendwelche billigen Phrasen. Das ist die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, dass wir nie in eine solche Situation kommen und ich bin froh, dass wir jetzt an diesem Abend nicht in einer solchen Situation sind. Aber hinschauen in diese schreckliche, gespenstische Diskussion dieser beiden Freunde wollen wir doch. In der Hoffnung, dass das Hinsehen und Hinhören auch aus diesem Gottesdienst eine Stunde der Wahrheit macht. Ich möchte euch das vorlesen. Die Diskussion ist in der Bibel aufgeschrieben. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerten ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Amen, gewiss. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine gespenstische Diskussion über Jesus. Was erleben wir mit? Wir erleben erstens eine bittere Enttäuschung über Jesus. Die beiden haben das miterlebt, die da mit Jesus aufgehängt sind. Die haben das miterlebt, wie man über dem Kreuz von Jesus dieses Schild angebracht hat. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und hat der eine gedacht, wenn er das ist, dann soll er das zeigen. Die beiden, die damit hingerichtet wurden, waren vermutlich die Freiheitskämpfer gegen die römische Besatzungsmacht. Sie hatten alles drauf gesetzt, ihr ganzes Leben, um noch mal ein Stück Luft zum Atmen zu kriegen. Sie sagten, so wie wir leben müssen, das ist kein Leben. Wir müssen uns die Hände schmutzig machen. Es gibt keine andere Wahl. Sollen wir die Hände passiv in den Schoß legen? Sollen wir beten und mit ansehen, wie Familien kaputt gemacht werden, wie Macht vor Recht geht, wie dieser zynische Typ Pilatus alles machen kann, hier jeden über die Klinge springen lassen kann, nur weil er mal am Drücker sitzt, dass es kein Recht und keine Gerechtigkeit im Lande gibt. Schön, es hat ihnen nicht geschmeckt, dass sie darüber zu Gangstern geworden waren, dass sie Handgranaten geworfen und Bankeinbrüche gemacht hatten. Das hat ihnen nicht geschmeckt, aber sie haben den Satz gesagt, sich zur Gewissensberuhigung, wie alle in der Zeit, der Zweck heiligt die Mittel. Man muss, wenn man gute Ziele erreichen will, manchmal auch sich die Hände schmutzig machen. Ist das nicht besser, als tatenlos mit anzusehen, wie alles in Unrecht zerbricht? Und jetzt erwartet er, sterbend erwartet dieser Mann, dass endlich einer, dieser Jesus, versteht, dass es hier ums Recht geht. Und dass er Ja sagt. Dass er Ja sagt zu diesen Bemühungen, zu diesem Leben. Und er wird unheimlich bitter enttäuscht von Jesus. Jesus lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Jesus macht sich nie zu unserem Komplizen. Nie. Wenn du das so verstanden haben solltest heute Abend, das Thema, Gott hat Ja zu dir gesagt, dass Jesus unser Komplize wird und alles, was du lebst und tust, einfach so absegnet und sagt, schon gut, okay, mach nur, bist richtig, dann wirst du heute Abend wie dieser Mann deine bittere Enttäuschung an Jesus erleben. Wir suchen ihn ja zum Komplizen. Das ist ja das geheime Strickmuster von Christentum. Dass wir Jesus im Grunde vor unseren Karren spannen. Wir finden das immer berechtigt, wenn wir in Rache und Wut und Vergeltung und Hass ausbrechen. Wir haben guten Grund dafür. Kommt ja nicht vom Himmel, kommt auch nicht direkt aus der Hölle. Hat immer seinen Anlass. Und die Anlässe, die sind für uns die Rechtfertigungsgründe. Das weiß jeder von uns. Wenn man Wut im Bauch hat und sie äußert, dann fühlt man sich zutiefst im Recht. Und dann erwarten wir, dass Gott uns das Recht stärkt und verschafft. Dass er Ja dazu sagt. Und sind bitter enttäuscht, wenn Jesus sich nicht vor unseren Karren spannen lässt. Die Not macht Lügner. Die Welt ist eben kein Nonnenkloster. Und so mogeln wir uns durch. Und werden zu Betrügern und finden das so verständlich, so verständlich. Lügt und klaut doch keiner, weil er unmoralisch sein will. Ist doch alles verständlich. Und wir erwarten von Gott, dass er Ja dazu sagt. Wir wollen, dass er unser Komplize wird. Und sind bitter enttäuscht, wenn er nicht mitspielt. Wenn er sich nicht zu unseren Karren spannen lässt. Da leben junge Leute, als wären sie verheiratet. Aber sie sind es nicht. Und rechnen doch damit, dass Jesus Ja dazu sagt. Jesus wird doch nicht verklemmt sein, nicht? Er wird doch nicht eine Moral für deine, wie deine Großmutter haben oder wie der Pfarrer oder was. Aber Pfarrer haben ja heute meist das weiteste Herz, ne? Man gewöhnt sich an allem. Auch am Dativ, sagt mein Zahnarzt immer. Und ja, so ist es ja. Da leben wir im Ehebruch mit frommen Sprüchen und erwarten, dass Jesus Ja dazu sagt. Er ist doch die Liebe. Er ist doch nicht prüde. Er will doch sicher unser Glück. Dann sind wir bitter enttäuscht von ihm. Wenn er nicht zu unserem Komplizen wird, wenn er sich nicht vor unseren Karren spannen lässt und wenn er nicht mitspielt, dann spucken wir auf ihn. Die letzten Kubikzentimeter Luft, die der sterbende Mann am Kreuz dort noch hat, die presst er heraus, um Jesus zu lästern und zu verfluchen und zu verhöhnen. So ist das denn. Wenn Jesus nicht zu unserem Komplizen werden will, wenn er nicht zur Verstärkung unserer Wünsche da ist, wenn er nicht noch Schubkraft dahinter gibt, wie wir sowieso schon leben wollen, wenn er uns querkommt, wenn er uns in die Suppe spuckt, dann spucken wir ihn an. Jesus sagt ja. Der andere hat's begriffen. Du, wir sind doch unter dem gleichen Urteil und wir zu Recht, wir erfahren, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan, mein Jesus. Weißt du, Jesus sagt Ja zu uns, zu jedem von uns hier. Und deshalb sagt er ein kompromissloses Nein zu unserer Sünde. Weil er Ja zu uns sagt, sagt er Nein zu der Aktion von Zerstörung und Selbstzerstörung, die wir in unserem Leben praktizieren. Die Bibel beschreibt das mit ihrem Fachausdruck, sie nennt das Sünde. Diese Zerstörungsmacht. Weil Jesus Ja sagt zu uns, sagt er Nein zu unserer Sünde. Er redet uns doch nicht nach, Er redet uns doch nicht nach dem Mund. Er will doch nicht gewählt werden von uns. Er will sein Kreuz hinter unserem Namen machen. Das Kreuz, das unser Leben ist, das unser Leben wichtig macht, das es kennzeichnet, sodass es niemand mehr übersehen darf. Aber dieses Kreuz, mit diesem Kreuz durchstreicht er, durchkreuzt er die Zerstörungsmacht der Sünde. Ihr kennt es vielleicht, manche von euch werden dieses Lied kennen. Du hast dich uns zugewandt, da heißt es in einem Vers, dein Ja zu mir, das ist so groß, dass auch dein klares Nein zur Sünde nur bedeuten kann, ich soll im Leben sein. Verstehst du? Weil Jesus so unser Leben will, so bedingungslos Ja sagt zu uns. Deshalb sagt er Nein zu unserer Sünde. Er vertritt unser Interesse gegen uns, weil er will, dass wir leben. So wählt er dich, so macht er sein Kreuz, so stirbt er am Kreuz. Darf ich dich fragen? Ich weiß ja nicht, wie du so denkst und woher du kommst. Und ob ihr schon alle von einer frommen Großmutter geimpft worden seid. Darf ich dich fragen, ob dir das so recht ist? Wie Jesus das tut? Oder ob du lieber dein Recht gegen ihn behaupten möchtest? Die beiden Männer, die neben Jesus sterben müssen, sind immer die beiden Antworten auf Jesus. Die bittere Enttäuschung bei dem einen, die bittere Enttäuschung über Jesus, weil er sich nicht vor den eigenen Karren spannen lässt, weil er sich nicht zum Komplizen machen lässt. Die bittere Enttäuschung. Und mir ist das Herz schwer bei dem Gedanken, es könnte heute Abend jemand aus dieser Kirche gehen, in dieser bitteren Enttäuschung über Jesus, weil er sich das anders gedacht hat. Aber Jesus ist kein Speichelecker. Er ist Retter. Er ist kein Wahlredner. Er ist Heiland. Ich bitte dich, verstehe das. Der andere ist offen, voller dankbarer Annahme. Ich bin mit Recht unter diesem Urteil. Ich hab's verdient. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hängt sich voll Vertrauen an Jesus, weil er sieht, nichts anderes läuft mehr. Bis heute geht dieser Kampf. Lässt du das zu, dass Jesus Ja zu dir sagt? Lässt du das zu, vielleicht... Ist das gar nicht, hast du das noch gar nicht ganz begriffen, welche Reichweite das hat? Und dass das auch bedeutet, dass du zulässt, dass er sein Nein sagt zu der Sünde in deinem Leben und sie auf sein Kreuz packt und ausrottet aus deinem Leben und dir vergibt. Er will es. Lass das zu, ich bitte dich. Das Erste, was wir miterleben, die bittere Enttäuschung an Jesus. Und das Zweite, was wir miterleben, ist das Ja ohne jeden Vorbehalt. Also, dieser eine Typ von den beiden ist ja das Musterexemplar. Der Erste, den Jesus rüberschafft in Gottes neue Welt. Das erste Handexemplar von ihm selber gemacht. Rausgerissen. Und offen gestanden, mir kommt die Sache immer ein bisschen unanständig vor, was Jesus mit dem da macht. Also so einfach und so ruckzuck und so, ich meine, gut, Sterbebett war es ja nicht, war ein bisschen so senkrecht dafür, aber das ist doch so diese miese Tour. Leben auf Teufel komm raus und dann in den letzten Minuten die fromme Kurve kratzen, wenn man einen moralischen Koller kriegt. Also, ich denke mir, Wenn man das Christentum ernst nehmen soll, dann müsste Jesus hier etwas mehr Bewährungsmöglichkeit einbauen. Etwas mehr deutlich machen, dass das so einfach auch nicht geht. Also hier fehlt eigentlich alles, was wir heute für wichtig haben. Es fehlt ein Taufschein, ich meine, weder Kindertaufe noch Großtaufe, nichts, ne? Nichts gelaufen hier. Dabei streiten wir uns dann dauernd über die Klamotten da. Aber hier ist, fehlt es alles. Und so ein bisschen Bewährung wäre doch auch gut. Also ich kenne das aus mir von mir selber und vielleicht kennt sich mancher auch darin. So ein bisschen muss man doch wenigstens in Reue und Zerknirschung und Verzweiflung schmoren, bis man sich dann so langsam nach ein paar Tagen oder Wochen irgendwie auch würdig fühlt, Vergebung anzunehmen. Aber so ruckzuck im Handumdrehen gleich hinten nach, das kommt einem ein bisschen unanständig vor. Es müsste so ein forderungswürdiger Vorlauf da sein, dass man sieht, aha, er bereut wenigstens, es tut ihm ja echt leid, dem armen Kerl, man sollte ihm jetzt vergeben. Manche machen so. Sie können die Vergebung von Jesus nicht annehmen. So einfach, das finden sie beschämend, das finden sie unanständig. Man muss doch wenigstens nachweisen, wie ernst man es weiß und dass man wenigstens entschlossen ist, sich zu ändern. Wer weiß, ob es klappt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls ein bisschen zeigen, dass man es ernst meint. Und darauf erhofft man sich Kredit. Wenn man zeigt, dass man es etwas ernst meint, dann wird Jesus vielleicht einen zulegen und dann ist man auch bereit, Vergebung anzunehmen. Ja, so sind wir. Wir sagen immer Ja auf Bewährung. Wir geben ja auch gerne anderen eine Chance, aber doch immer auf Bewährung. Das muss wenigstens im Nachhinein klappen. Er muss es. Man meint, sie könnten doch nicht, nachdem sie schon 50 Mal oder 100 Mal mit derselben Sache gekommen wäre. Jetzt müsste man wenigstens erst ein bisschen Bewährung zeigen, ehe man wieder kommen dürfte und einfach so. Man darf doch nicht einfach so um Vergebung. Lass doch diesen religiösen Krampf. Komm. Sein Ja ist ohne Vorbehalt und nicht auf Bewährung. Und die noch nicht ein einziges Mal und noch nicht zum ersten Mal erfahren haben, wie frei das macht. Das Machtwort der Vergebung, der Schuld zu hören von Jesus. Ich bitte dich, lass es dir in diesem Gottesdienst zusprechen. In diesem Gottesdienst. Das dritte und letzte, das ich noch sagen will hier ist, du wirst nicht vergessen. Du wirst nicht vergessen. Gedenke an mich, sagt er hier, wenn du in deine Königherrschaft gehst. Denke an mich. Soll Jesus sich einen Knoten ins Taschentuch machen? Er hatte keins. Ging nicht. Was heißt das, denk an mich? Also, ich hätte so eine Ermahnung nötig, denn ich habe ein furchtbar schlechtes Namensgedächtnis. Das ist mir wahnsinnig peinlich. Trifft man dauernd bekannte Gesichter und weiß nicht, Mensch, wie hieß der denn noch und so. Oh. Hochpeinlich. Was will der? Jesus, denk an mich. Seht, in der Bibel heißt es, wenn Gott an uns denkt, dann heißt das, wir sind in Gemeinschaft mit ihm. Er hat uns nicht gestrichen. Wir sind nicht weg. Wir sind bei ihm gegenwärtig. Wir sind in seinen Gedanken, in denen des Schöpfers, in denen des Herrn der Welt. Wir sind in seiner Gegenwart und Gemeinschaft. Und Jesus hat keine Gedächtnislücken, wirklich keine Gedächtnislücken. Da sagt Jesus ihm, Amen. Das kommt nicht zum Schluss, sondern am Anfang sagt er, Amen. Das heißt, gewiss, so ist es. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, in Gottes heiler Welt. Heute. Ich weiß nicht, ob der Mann im Sterben wenige Stunden oder vielleicht waren es gar keine Stunden mehr später, als sie ihm die Beine brachen, die römischen Legionäre, damit er sich nicht mehr abstützen könnte an diesem Kreuzesbalken, um nochmal Luft zu holen. Da brachen sie ihm die Beine und er sackte zusammen. Und als er dann erstickte und ihm die Sinne schwanden, ich weiß nicht, ob der noch die Kraft hatte, an Jesus zu denken. Aber das ist nicht wichtig. Ob der sich noch an Jesus erinnert. Jetzt trägt nur noch durch, dass Jesus an ihn denkt. dass der Name dieses Mannes, den wir gar nicht kennen, ein kleiner, schmutziger, namenloser Gangster, aber Jesus hat seinen Namen tief eingeprägt und sagt ihm, heute nehme ich dich mit in Gottes Welt. Und da kann keiner was dran ändern. Du wirst nicht vergessen. Denke daran, er vergisst dich nicht. Heute Abend, wenn du allein bist in deinem Zimmer oder in deiner Familie, er vergisst dich nicht. Morgen früh in der Schule oder im Büro. Und wenn du heulst, weil du nicht mehr weiter weißt in deinem Leben, er vergisst dich nicht. Und wenn du lachst, weil du dich freust über das Leben, er vergisst dich nicht. Und wenn du stirbst und nicht mehr die Kraft hast, deine Gedanken zu sammeln, auf Jesus hinzurichten, er vergisst dich nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Darauf verlasse ich mich. Damit kann ich leben. Damit kann ich sterben. Mit sonst nichts kann man sterben. Bei Gott im Gedächtnis. Gott sagt ja. Gebe Gott, ist keiner von uns heute mit der bitteren Enttäuschung, weil Jesus ihm nicht reinpasst, so wie er ihn sich vorgestellt hat, weggeht. Sondern dass wir so offen sind und erfahren, was das heißt. Der vergisst mich nicht. Der sagt ja, ohne Vorbehalt. Amen. Jetzt singen wir einen. Und zwar auf dem Liederzettel, auf dem schönen, das ist ja im Schwabenland ganz interessant, bei uns sind da immer Nummern, hier sind Buchstaben und Alphabet kann ich gar nicht so gut, aber bis D kann ich noch, D, sollte ich meinem Gott nicht singen. Singen wir zwei Strophen bitte, ja, zwei Strophen, sollte ich meinem Gott nicht singen.
Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich seh in allen Dingen, wie so gut er's mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues
miteinander beten und ich schlage vor, dass wir einen ganz kleinen Augenblick erstmal in der Stille beten. Jesus wartet auf deine Antwort. Sag sie ihm doch. Er hört das Wort, das dein Herz spricht, auch wenn es dein Nachbar nicht hört. Sag ihm, dass du ihn willst und ihm dankst für das Ja, auch mit dem Nein zur Sünde. Herr, das geht so über unser Begreifen. Das ist so ganz anders, als wie das bei uns ist, dass du uns so sehr liebst und so ehrlich mit uns umgehst. Ich bitte dich herzlich, dass wir das alle heute neu ergreifen können und als erneuerte, erfrischte, gereinigte, befreite Leute von ihr weggehen. Und dass wir dann mit anderen teilen können, was du uns geschenkt hast. Heute Abend und morgen in unseren Familien, mit den Kollegen, den Bekannten. Hilf uns dazu, Herr. Lass uns jetzt noch miteinander das Gebet des Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.